Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Ein Buch, das sorgt gerade für Aufsehen. Es wird von vielen geliebt, von anderen vielleicht eher gefürchtet. Und dieses Buch, das heißt Autokorrektur. Es geht darin aber nicht um die erstaunliche Fähigkeit ihres Smartphones, Tippfehler in noch viel größeren Unsinn zu verwandeln. Nee, Autokorrektur meint hier etwas ganz anderes. Und das lasse ich mir jetzt von der Autorin selber erklären. Katja Diehl ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag, Frau Diehl.
Ja, hallo aus Hamburg.
Ja, also mit dem Tippen auf dem Handy hat diese Autokorrektur, für die Sie werben, erstmal ziemlich wenig zu tun. Es geht Ihnen nämlich ums Autofahren. Sie wollen korrigieren, wie wir Auto fahren. Also was ist das für eine Autokorrektur, die Sie fordern?
Ich habe in meiner Arbeit für die Mobilitätswende, die jetzt, glaube ich, auch schon bald 2 Jahrzehnte währt, gemerkt, dass Fakten einfach nichts verändern. Also dass wir alles wissen, wie schädlich der Verkehr ist, auch in Sachen Klimakrise. Und was mich antreibt, ist auch die Klimakrise sicherlich, aber vor allen Dingen auch die Ungerechtigkeit im Verkehrssystem. Und da habe ich gedacht, wie können wir das denn mal in neue Narrative packen? Was ist eigentlich dieser Parkdruck? Was ist eigentlich fließender Verkehr? Was ist ruhender Verkehr? Und was sind eigentlich die Bedürfnisse der Menschen, die zur Mobilität führen und zum Verkehr? Und ich habe gedacht, nee, ich mache das jetzt nicht wie alle und sage, die Krankenpflegerin muss auf jeden Fall noch mit dem Auto zur Arbeit kommen, sondern ich spreche mit der Krankenpflegerin. Ich spreche mit den Menschen im Rollstuhl, mit älteren Menschen im ländlichen Raum. Und so sind dann 60 Interviews gewesen, die ich sehr schön fand, weil ich selber noch was gelernt habe. Und ich habe gemerkt, es stimmt, wir sollten nicht jede Person, die ein Lenkrad von einem Auto in der Hand hält, als eine Person deuten, die gerne Auto fährt.
Das finde ich ja ganz spannend. So die Leitfrage in diesen Interviews ist ja eigentlich, willst du Auto fahren oder musst du Auto fahren? Was haben Sie denn da für Antworten bekommen?
Erstmal Stille, weil diese Frage wurde noch nie zuvor gestellt. Dann war auch bei manchen, wie meinst du das? Was ist denn da der Unterschied? Und ja, dann kam es auch schnell zu den Gesprächen, boah, ja, wenn du mich jetzt so fragst, nee, die meiste Zeit muss ich eigentlich Auto fahren, weil mir Alternativen fehlen, weil ich mich unsicher fühle im öffentlichen Raum, weil ich eine unglaublich aufwendige Familienmobilität habe, die ich nicht mit dem Bus machen kann. Also da kamen ganz viele unterschiedliche Geschichten zum Vorschein, meistens aber sehr ähnliche Wünsche.
Ist das so querbeet durchs ganze Land? Weil Sie haben mit Menschen auf dem Land gesprochen, in der Stadt gesprochen, Menschen, die ihr Auto haben, weil sie so viele Kinder ständig überall hin und her fahren müssen, aber auch Singles. Ist das so durch die Bank dasselbe gewesen?
Ich kann mir vorstellen, wenn diese 60 Leute nebeneinander stehen würden und ich würde fragen, was denkst du bei dieser Gruppe von Menschen, dass manche tatsächlich vielleicht sagen würden, Spiegelbild der Gesellschaft, weil ich habe schon versucht, die Gesellschaft auch abzubilden, also diese sogenannten marginalisierten Gruppen oder Minderheiten nach vorne zu holen und zu sagen, was sind eigentlich eure Bedürfnisse an Mobilität? Weil aktuell reden wir sehr viel über Digitalisierung und das ist sicherlich in vielen Dingen auch sinnvoll, aber erst, wenn wir wirklich das Grundsystem verändert haben und gut gemacht haben. Wenn wir das System von heute im Verkehr einfach nur digitalisieren und Antriebe elektrisch machen, dann helfen wir ganz vielen Menschen nicht, die heute schon keine Lösung haben.
Das führt ja zu so einem Kernsatz in Ihrem Buch. Jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Das klingt erstmal paradox, aber erstmal denkt, es zwingt einen ja keiner. Aber es ist gerade schon so ein bisschen angeklungen, dass es dann eben manchmal doch ein Zwang ist. Weil das so ein furchtbar emotionales Thema ist, müssen wir, glaube ich, eine Sache schon klarstellen. Hassen Sie Autos?
Nein, überhaupt nicht. Ich selber nutze das Auto ja auch. Also ich mache Carsharing, wobei das auch immer weniger, weil ich die Parkplatzsuche nicht mag. Es darf aber gerne im Puzzle bleiben, ne? Also das Auto sollte nicht das Verkehrsmittel sein, weil das ist es auch schon längst nicht mehr, sondern es darf eine Rolle spielen, wie viele andere Dinge auch zu Fuß gehen, mit dem Rollator zum Beispiel auch unterwegs sein. Also das heißt ja auch immer, barrierearm zu denken. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen, dass wir Gleichberechtigung wollen, dass alle Menschen gleichermaßen sicher und zufrieden unterwegs sind, dann ist viel erreicht.
Ich habe das jetzt auch deswegen gefragt, weil, wie gesagt, es ist so ein emotionales Thema. Und ich glaube, dieser Vorwurf kommt ja schon manchmal dann an Sie. Sie seien irgendwie eine Autohasserin. Können Sie sich das erklären? Warum ist das Auto in Deutschland sowas, was die Menschen so lieben?
Ich kann Ihnen auch sagen, dass ich durchaus gebasht werde, weil ich das Auto zu sehr liebe. Also ach, je nachdem, mit welcher Nachricht ich gerade rausgehe, ist immer irgendwer unzufrieden da draußen mit mir. Und das gehört vielleicht auch zu dieser Rolle von mir, dass ich versuche zu vermitteln, dass ich versuche, geht doch mal ein bisschen mehr aufeinander zu und zeigt nicht so mit dem Finger aufeinander. Natürlich, der IPCC-Bericht ist gerade draußen. Wir wissen, wie dringlich das jetzt alles auch wirklich ist mit der Klimakrise. Aber ich kann mich natürlich in den Straßenraum stellen mit mit einem Megafon und sagen, alle Autos raus. Das ist aber nicht mein Weg, obwohl das natürlich vielleicht richtig wäre. Ich will lieber die Geschichten kennenlernen. Und deswegen habe ich mich mit meinem Buch auch ein bisschen auf die Suche begeben, was sind denn die Beweggründe? Und das Emotionale, was Sie ansprechen, das steckt natürlich hinter einem gefühlten Verlust. Das kommt daher, dass gerade im ländlichen Raum die Menschen wirklich ihr Leben vielleicht ohne Auto nicht abbilden können. Aber was heißt das denn für 13 Millionen Erwachsene zum Beispiel, die keinen Führerschein haben in Deutschland? Dürfen die nur im ländlichen Raum leben, wenn die eben dieses Papier vorzeigen können und ein Auto? Ich finde, das ist nicht sonderlich demokratisch und deswegen gibt es diesen Kernsatz, den Sie gerade zitiert haben.
Das Spannende an Ihrem Buch ist, dass Sie wirklich dieses Augenmerk auf Gerechtigkeit legen und Sie gucken, wie geht es denn eigentlich in den Schwächeren in der Gesellschaft mit unserer Autozentrierung? Also wie geht es den Kindern? Wie geht es alten Menschen? Wie geht es kranken Menschen? Wie geht es behinderten Menschen? Bei vielen von denen würde man vielleicht sagen, naja, gerade die brauchen doch ein Auto, aber eigentlich arbeiten sie heraus, nee, die leiden erst recht unter so einer autozentrierten Gesellschaft. Können Sie das an einem Beispiel vielleicht verdeutlichen?
Ich bin einmal im Monat für eine Woche im ländlichen Raum bei meinen Eltern und wenn ich da so sehe, wer sich, wenn ich für die beiden einkaufe, noch ins Auto schleppt mit dem Rollator, da werde ich traurig, weil ich denke, dieser Mensch hat vielleicht einfach nur durch das Auto noch eine soziale Teilhabe und die Möglichkeit, selbstständig einkaufen zu gehen. Da gibt es keine Alternativen, wie zum Beispiel Rufbussysteme oder Mitfahrgelegenheiten, sondern da muss dieser Mensch noch Auto fahren. Und das ist etwas, was mich bedrückt, weil die Pandemie hat uns ja eigentlich gezeigt, wie schnell wir krank werden können, wie schnell wir auch Jobs verlieren können, also vielleicht das Auto auch nicht mehr bezahlen. Und wenn dann so ein Mensch, dessen Leben nur funktioniert, wenn er Auto fahren kann, nicht mehr Auto fahren kann, dann bricht ja was zusammen als System. Und davor möchte ich uns alle bewahren. Und da appelliere ich auch an gesunden Egoismus von jungen, gesunden Menschen heute, schon für Alternativen in der Zukunft zu sorgen, weil unsere Gesellschaft überaltert ja zum Beispiel.
Das war jetzt der Blick aufs Land. Wenn wir in die Stadt schauen, Sie selbst leben in Hamburg. Und Hamburg ist ja eigentlich eine schöne Stadt, aber das reicht Ihnen auch noch nicht. Sie schreiben an einer Stelle zum Beispiel, Sie leben in einem Wohngebiet, da ist eine Straße mit 4 Spuren Autos. Da dachte ich erst so, oh mein Gott, die Arme. Und dann steht da aber, naja, 2 Spuren zum Fahren und 2 zum Parken. Da dachte ich so, ah, sieh mal an. So kann man es auch sehen. Also wenn Sie es in der Stadt beschreiben, was verlieren wir da durch unsere Autozentrierung?
Das ist erstmal was, wo ich nochmal einen Schritt zurückgehen möchte und darauf hinweisen möchte, dass es nicht reicht, einfach nur Angebote zu schaffen. Weil hier, wo ich wohne, haben sie alle möglichen Alternativen von der U-Bahn, Leihräder, Busse, E-Scooter, Taxi, Rufbusse, alles vorhanden. Und trotzdem ist der Straßenraum zugeparkt. Menschen fahren Range Rover, Menschen parken Wohnmobile mit Kajak auf dem Dach vor meiner Tür, weil das Parken kostenlos ist. Und ich glaube, wenn sie Automobilität unterbrechen wollen oder irritieren wollen, die sich zum Beispiel jetzt schon gar nicht mehr lohnt, weil so ein Auto kostet ja auch um die 300 € im Monat, dann müssen sie was verändern. Also sie können halt nicht nur Angebote hinstellen, sondern sie müssen den Menschen, der heute noch dieses Auto hier vor meiner Tür parkt und Tage nicht bewegt, dazu bringen, einen Parkpreis von, ich weiß nicht, 300 € im Jahr, zahle ich den noch oder nicht? Oder gucke ich doch vielleicht mal, dass ich Alternativen suche? Also in der Stadt, ich versuche immer den Menschen zu sagen, stell dir mal eine 3-Jährige vor, wie die durch die Stadt geht. Guck die nur auf Blech und atmet genau da ihre Atemluft ein, wo die Auspuffe sind. Ich glaube, wir brauchen hier einfach mehr Verständnis dafür, was Städte mal waren. Es waren Begegnungsorte und auch hier in Hamburg gibt es ja viele Viertel aus der Gründerzeit, also aus der Zeit vor dem Auto, die so gebaut worden sind, dass man sich begegnet, dass man flaniert, dass man auch vielleicht die Menschen von gegenüber kennt. Weil ich kenne meine Nachbarinnen nur rechts und links, weil ich nie auf die andere Straßenseite gehe. Das habe ich irgendwann auch reflektiert, weil ich ja diese 4 Spuren überkommen müsste.
Wie sähe denn eine moderne Stadt aus in Ihrem Sinne?
Es gibt bei vielen Städten, die auf dem Weg sind, das neu zu gestalten, eine Art Mobilitätsversprechen, dass in 5 oder 10 Minuten entweder die Mobilität zu mir kommt, die ich brauche, oder aber ich zu der Mobilität gelange, die ich brauche. Und das ist schon mal was, finde ich, was sehr planbar klingt, was sehr verlässlich klingt und was etwas sein wird, wo wir wirklich das private, besessene Auto loslassen können. Die Autos der Zukunft sind Teil vom ÖPNV. Sie fahren den ganzen Tag voll elektrisch und auf On-Demand. Und deswegen ist sehr viel mehr Platz frei geworden. Also die heute sogenannten Parkplätze werden vielleicht auch echte Parkplätze, weil wieder kleine Parks entstehen. Ich sehe da Bänke, ich sehe Urban Gardening in der Stadt. Ich sehe aber auch einen ländlichen Raum, der gesünder ist. Weil heute sind da auch keine Kinder, die auf der Straße spielen, weil da ja immer noch Autos fahren. Und das Interessante an Europa ist, dass alle Städte, die auf dem Weg sind, Bürgermeisterinnen haben. Also damit will ich nicht sagen, dass Frauen alles besser machen, aber sie machen es vielleicht anders, weil sie eben wissen, dass weibliche Mobilität eher Wegeketten sind, also nicht nur zur Arbeit und zurück, sondern Kind zur Kita, einkaufen, pflegende Personen noch besuchen und wieder zurück nach Hause. Und da ist, glaube ich, ein echter Mehrwert verborgen.
Dann gucken wir uns auch ein paar dieser Beispiele mal an. Mein Vorschlag, ich nenne Ihnen mal eine Stadt und eine Idee, die dahinter steht, und Sie erklären es kurz. Einverstanden?
Einverstanden.
Gut. Also eins klang gerade schon an. Paris und die Idee der 15-Minuten-Stadt. Was ist das?
15-Minuten-Stadt heißt, da wo ich wohne, entstehen wieder ganz gesunde Quartiere. Ich habe meine Bildung, meine Schule, ich habe da, wo ich gern was essen gehe, da wo ich einkaufe, ich habe Ärztinnen, ich habe Möglichkeiten der Kultur in 15 Minuten Gehweite oder Radweite. Also alles rückt wieder näher an mich ran, sodass ich aufs Auto verzichten kann und auch vielleicht weniger Wege machen muss.
Zweites Beispiel, Barcelona und die Idee der Superblocks. Was ist das?
Wenn wir Barcelona aus der Vogelperspektive sehen, dann sehen wir sogenannte Blocks. Das kennt man auch aus amerikanischen Städten. Das sind so Quadrate, in die durch die Straßen das Wohngebiet eingeteilt ist. Davon 3x3 zum Beispiel zusammenzufassen und nicht mehr zu erlauben, dass Autos hindurchfahren, macht auch ganz viel Fläche frei. Da gibt es auch schon umgesetzte Superblocks, wo man wirklich auch schon zu Gast sein kann. Und alle, die dort waren, schildern, das ist total der Unterschied, ob ich mich in diesem Superblock, der vom Autoverkehr befreites befinde oder ob ich dann die Straße überquere und einen noch nicht befreiten Block komme. Da ist es ruhiger, da ist es grüner, da spielen Kinder auf der Straße. Wir haben viel mehr Aufenthaltsfläche. Wir haben die super wichtigen Bäume zur Verschattung und Kühlung von Städten. Also ein echter Mehrwert für die Lebensqualität vor Ort.
Drittes Beispiel, London und die Idee, Einkaufsstraßen quasi autofrei hinzukriegen.
London ist ein gutes Beispiel, was halt bewiesen hat, dass bis zu 40% mehr Umsatz generiert werden kann, wenn keine Autos mehr fahren. Und ich glaube, wenn wir uns alle mal so ein bisschen reflektieren, wo wir spontan mal was gekauft haben, das war meistens nicht, weil wir im Auto saßen und angehalten haben, sondern es war meistens, weil wir irgendwo zu Gast waren, wo wir uns langsam schlendernd an den Schaufenstern vorbeibewegt haben. Die Leute bleiben tatsächlich, und das ist nachgewiesen worden, auch viel, viel mehr Minuten vor Ort, setzen sich mal hin, geraten mit anderen Menschen in Kontakt, also eigentlich etwas, was ich auf jeden Fall mit Lebensqualität verbinde.
Das waren jetzt alles Beispiele aus Städten im restlichen Europa, nicht in Deutschland. Ein letztes Beispiel hätte ich noch. Das ist aus Deutschland, aber es gibt es auch noch nicht so richtig. Vor den Toren von Berlin, die ehemalige Siemensstadt in Spandau. Was entsteht da und warum ist das vielleicht ein Quartier der Zukunft?
Das Problem, was wir bei vielen Neubaugebieten in der Vergangenheit hatten, auch auf dem ländlichen Raum, dass sie geschaffen worden sind ohne Anbindung an ÖPNV zu denken. Also viele Dörfer haben einen verödeten Dorfkern, wo gar keine Shops mehr sind, weil alle auf die grüne Wiese fahren. Und dieser Ort kriegt immer neue Gebiete dazu, ohne Busverbindung, ohne Anbindung zum nächsten großen Bahnhof. Und das ist bei der Siemensstadt anders. Da wird es eine sehr hochleistungsfähige Bahnverbindung sogar geben. Also auch eine Verbindung nach Berlin und zu anderen Städten wird gewährleistet sein, sodass man hier auch automatisch, wenn man dahin zieht, schon gleich gar nicht das eigene Auto mitnehmen muss, sondern abschaffen kann. Weil vor Ort die Mobilität wird gewährleistet sein. Das ist dann ganz Ziel natürlich auch Sharing, Carsharing oder auch Lastenräder, die man sich ausleihen kann für den Einkauf. Es wird in Sachen Wohnen auch anders gedacht, dass die Menschen auch wirklich vor Ort ihre Bedürfnisse befriedigen können, was wir gerade schon gehört haben mit dem täglichen Bedarf. Also da ist es endlich mal gelungen, viele auch zu beteiligen. Das ist, glaube ich, auch an dem Projekt sehr besonders, dass es halt nicht eine Architekturleistung werden wird, sondern etwas, wo schon die Menschen auch mit reinspielen, die besondere Bedürfnisse haben. Und deswegen ist das für mich eine echte Freude. Da auch, bin ich auch drauf gespannt, wie es am Ende gestaltet werden wird, weil es von Anfang an in der Mobilität auch besser gedacht wurde.
Das waren jetzt so ein paar Beispiele, die wirklich toll klingen, toll auch teilweise schon geworden sind, aber es sind eben immer dann doch nur einzelne Städte. Und in Ihrem Buch wird sehr deutlich, dass die Situation, dass das ganze Leben in der gesamten Republik so aufs Auto zentriert ist, eine jahrzehntelange Entwicklung ist. Wir haben ja aber keine Jahrzehnte Zeit, um das wieder umzudrehen. Wie optimistisch sind Sie, dass das nicht nur in einzelnen Projekten, sondern wirklich bundesweit gelingt?
Ich bin sehr optimistisch, vor allen Dingen nach den 60 Gesprächen, die ich geführt habe. Ich kann natürlich nicht mit 83 Millionen Menschen in Deutschland sprechen, aber mit diesen 60 Personen habe ich schon das Gefühl, wenn man sich denen zuwendet, und das sollte Politik auch tun, sprecht mit den Leuten vor Ort, ob die wirklich alle Auto fahren wollen oder ob sie es müssen. Und ich glaube, da passiert gerade relativ viel in den Radentscheiden, die jetzt auf dem ländlichen Raum existieren. In Berlin haben wir die Kiezblocks, hier in Hamburg haben wir Superbüttel. Also viel in der Zivilgesellschaft ist unterwegs, viel von den Verkehrsunternehmen unterwegs. Und ich glaube, es braucht einfach einen Volker Wissing, der das Ganze pusht, auch mit Geld.
Das sagt Katja Diehl. Sie ist die Autorin des Buches Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt. Das kostet 18 Euro und ist im S. Fischer Verlag erschienen. Frau Diehl, Dankeschön.
Auch ich sage Danke.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.